kann nicht verstehen, wie es deutsche Hip-Hop-Geschichte im Fernsehen auf Vox gibt, wie es ein Hip-Hop-Museum geben kann, ohne dass da die Organisation stattfindet. Ohne dass bei mir jemals das Telefon geklingelt hat. Meine Telefonnummer steht Gottverdammt nochmal hinten auf den Platten drauf. Kann ich nicht verstehen, kann ich nicht ernst nehmen und hat mich auch so sehr geärgert, dass ich auch die Leute, die damit verantwortlich waren, ich konnte die nicht mal ansprechen, obwohl ich die ja eigentlich kenne. Also von daher wäre es noch umso einfacher gewesen, uns anzusprechen oder ein Rixki oder ein Fehlergladiator oder wen auch immer. Also wir ist ja nicht so, als wären wir jetzt unheimlich schwer zu erreichen gewesen, aber bei uns hat nie einer angerufen und gefragt, hey, was könnt ihr da dazu beisteuern? Hätte man ja jede Menge beisteuern können. Aber du hast ja gerade richtig gesagt, genau das ist das Blitzmob-Album. Das ist tatsächlich ein Werk, wo du verschiedene Strömungen des Hip-Hops siehst. Und dann findet man nicht in diesem beschissenen Hip-Hop-Museum statt. Sorry, fuck you.
Es gibt diese Momente, wenn man das hier ein bisschen länger macht, da merkt man, wie alt man geworden ist. Und trotzdem steckt da drin dann auch immer ganz viel Freude darüber, dass jetzt so ein Thema hier auf dem Tisch liegt. Und es sind 30 Jahre, über die wir gleich sprechen werden. Und ich entschuldige jetzt schon meine Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber es war mir egal. Ich wollte trotzdem dieses Gespräch führen. Denn bei Backspin 360 reden wir heute über den Blitzmob. Und ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid. Hallo.
Ja, hallo Nico.
Hallo Nico.
Ich habe 100.000 Fragen und wir haben natürlich auch ein bisschen in der Vorbereitung schon so auch darüber gesprochen und überlegt, wie man das Ganze machen kann. Das allererste, was ich wissen möchte, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir befinden uns auch in einer Zeit, wo es natürlich wie selbstverständlich ist, dass ich merke es, wenn ich mit meinem Team spreche, sage, ihr müsst doch wissen, wer der Blitzmob ist. Und die, aber 20 Jahre jünger, mit der weißen Fahne schwenken und nicht ganz genau wissen, was hier eigentlich los ist. Ich befürchte, wir müssen das heute gemeinsam ein kleines bisschen machen, damit wir die Leute abholen und trotzdem auch das huldigen, was es ist. Fangen wir doch einfach mal damit an. Wie ist gerade die Lage bei euch? Denn es geht darum, dass es beim Lieblingsplatte-Festival einen Auftritt von Blitzmob zum Album Die Organisation geben wird, was ja der feuchte Traum für jeden ist, der diese Platte im Schrank hat. Also, wie geht es euch?
Ja. Also uns geht's erstmal soweit gut, um deine Kollegen ein bisschen abzuholen. Es ist halt eben so, wir stammen halt aus so einer analogen Zeit, wo es noch kein Spotify, kein Apple Music, kein World Wide Web gab. So in der Situation konnten wir uns natürlich viel erlauben musikalisch, was heute nicht mehr gehen würde. Das heißt, wenn man sich unser Album, über das wir ja jetzt auch so ein bisschen sprechen, die Organisation anhört und hört sich an, was wir alles gesampelt haben und was wir für Musik verwurstet haben, ohne auch nur einmal auf die Idee gekommen zu sein, um nach Rechten zu fragen, ist das halt eben das Resultat, dass du es jetzt nirgendwo hörst. Also das heißt, wir sind schlicht und einfach nicht in der Lage, unsere Musik irgendwie auf Spotify oder iTunes oder sonst irgendwie zu veröffentlichen. Oder gar, wir könnten auch nicht mal weltweit jetzt hier irgendwie eine Platte rausbringen oder so mit dem Shit. Wird uns direkt der Arsch weggeklagt werden. So, von daher kennen die Leute uns halt eben nicht. Weil wenn du Blitzmob googelst, musst du noch richtig Recherchearbeit leisten, um zu wissen, wer wir sind.
Aber Rick, wie ist das für dich? Also zu wissen, dass das da ist mit der Legacy und dann aber auch dem Bewusstsein, dass es heute einfach vielleicht auch schwer ist, Zugang dazu zu kriegen.
Ja, Tatsache ist einfach, selbst wenn man uns nicht kennt, man kennt auf jeden Fall die Leute, die wir beeinflusst haben, für die wir den Weg geebnet haben. Und alleine schon mit Blitzvinyl, das erste Hip-Hop-Label in Deutschland, was sich auf Hip-Hop spezialisiert hat und darauf beruht ja der Blitzmob. Blitzmob ist das Kollektiv der Künstler um Blitzvinyl. Wir haben halt Blitzvinyl im Frühjahr 1991 gegründet. Und unter anderem mit LSD und CUS. Und wir als LSD hatten natürlich schon Erfahrungen mit Label und Vertrieb über die LSD-Alben, über das LSD-Album und die EP, unsere Zeit auf Rhythm Attack. Und das haben wir halt genutzt damals.
Wenn du mal guckst, als Output, wenn man jetzt den Daniel Sluger nimmt, als Fehlergladiator mit seiner Band, die Firma, die war ja auch die letzten 20 Jahre sehr, sehr erfolgreich. Oder das, was der Daniel jetzt macht, ist ja auch sehr erfolgreich und sahnt eine Platinplatte nach der anderen ab. Hat aber alles nichts mit dem Blitzmob zu tun. Ne, aber es ist halt eben genauso, wie du sagtest. Wenn man fragt, wer ist der Blitzmob, gehen alle den einfachsten Weg, gehen zu iTunes und wollen was hören und kriegen nichts. Oder gehen zu Spotify, wollen was hören, kriegen nichts. Und dieses Vakuum an Informationen spielt sich natürlich auch weiter in Richtung Booking, Veranstalter. Ne, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ja, wen könnten wir denn mal buchen? Ja, dann gucken die bei Spotify oder bei iTunes. So. Von daher sind wir tatsächlich jetzt die letzten 20 Jahre so als Blitzmob, als Kollektiv halt eben nirgendwo aufgetaucht. Und wenn du weißt besser als wir, wie schnelllebig jetzt die Musik ist. Du hattest letzte Woche einen Hit und diese Woche kennt dich keiner mehr. Von daher verstehe ich das total, dass die Leute keinen Schimmer haben, wer wir sind. Es sei denn, die rennen zum Beispiel jetzt, du könntest nach Hamburg gehen in The Source Store, da hängt noch ein Poster von uns.
Ja, und ich glaube, das ist auch immer so der Punkt. Die wissen, man merkt es natürlich, dass wenn du dich mit auch Menschen, die sich mit der Kultur auseinandersetzen, Menschen, die vielleicht auch damals schon dabei gewesen sind, die sprechen ja nur in höchsten Tönen von dem, was damals geschaffen wurde. Und für die ist das ein heiliger Gral. Das merkt man auch immer an Discogs-Preisen für bestimmte Veröffentlichungen. Das gilt hier ganz genauso. Und das ist ja auch viel von der Legacy, die da drin steckt. Ich glaube, um den Leuten da draußen ein Gefühl davon zu geben, denn die wissen, die freuen sich darüber, dass wir jetzt drüber sprechen können, aber auch die das nicht mitbekommen haben, denen ein Gefühl davon zu geben, wo war man Anfang der 90er, Blitzvinyl? Was ist das für eine Situation? Und wie gibt man sich damals auch, wenn man heute drauf guckt, wie alle eigentlich nur Solokünstler sein wollen, den Wahnsinn, sich als ein Kollektiv in so einer Größe zusammenzustellen. Es waren schon einfach ein Kulturblick, der da wichtiger war als der musikalische wahrscheinlich. Und das und schon gar nicht ein kaufmännischer, was heute wahrscheinlich den Leuten gar nicht mehr vorstellbar ist. Aber könnt ihr das Gefühl beschreiben, in dem ihr damals wart, als das Ganze entstanden ist?
Das waren ja nicht nur wir. Das war halt einfach, wenn man Musik veröffentlicht hat, war das immer auf physischen Tonträgern. Und das war eine große Hürde. Das war eine große Herausforderung. Und die sind wir halt eingegangen, haben gesagt, wir ziehen das durch, wir gründen ein Label. Und so als erstes auf Hip-Hop spezialisiertes Label in Deutschland haben wir auch viele Leute damals wirklich gecoacht. Die sind zu uns nach Köln und Düsseldorf gekommen. Wir haben die Leute wirklich gecoacht, was Vertrieb und Musikverlag und so weiter angeht. Und das war halt, Musik rausbringen war was Besonderes. Ist nicht wie heute. Du hast einen Spotify-Account, du machst auf deinem, so vielleicht sogar auf deinem Handy, nimmst du deinen Track auf und mischst den und lädst dann rauf. Das gab's halt damals einfach nicht. Und
also halt eben auch, ich sag mal, die musikalischen Ansprüche sind halt eben jetzt tatsächlich ganz andere. Wenn man sich jetzt, ich sag mal, eine COS-Maxi nimmt und würde die in Einzelteile zerlegen, da würden andere Leute drei Alben draus machen. Ne, wenn Leute, die sich ein bisschen mit Musik auskennen, sich die Scheibe anhören, sagen die auch, seid ihr denn irre, wie viel Arbeit war das denn? Dann sage ich immer, keine Ahnung, ich war nur ein Viertel, wenn ich vielleicht sogar nur 10% davon dabei, weil mir das alles viel zu viel und viel zu nervig war, da nächtelang neben dem Sampler zu sitzen. Aber der Mika, der Bruder vom Rick und der Daniel, die haben es halt durchgezogen, ne? Wie die Irren. So, das heißt, das war da ein qualitativ ganz anderer Anspruch, der damals da war. Aber wenn man mal überlegt, wie es alles anfing, wir waren ja im Grunde genommen in allem mehr oder weniger Vorreiter. Man hat sich getroffen, gesehen und man wusste, okay, der macht was mit Musik. Man kam ins Gespräch. Heute gehst du in die Stadt, dann rennst du an einem Snipes-Dorf vorbei und denkst, ja gut, hier hast du jetzt die komplette deutsche Musikszene, hast du jetzt in einem Snipes-Dorf, dabei wollen die alle nur ein paar Schuhe. Ne? Und das war halt eben damals anders. Das heißt, es war alles kleiner, es war alles schwieriger, es war alles Aufbruchsstimmung und Goldgräberstimmung und so sind wir halt eben auch da rangegangen. Du hast vorhin einmal so einen finanziellen Aspekt genannt. Der war bei uns überhaupt gar nicht vorhanden. Wir haben das einfach gemacht aus Bock. Wir haben gesagt, okay, wie kriegen wir unsere Musik vertrieben? Antwort war gar nicht, weil keiner unsere Musik haben wollte, weil die keiner kannte, weil es sie nicht gab. Also haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt ein eigenes Label. So wie man halt so ist, so mit paar 20. Einfach mal machen. Würdest du nicht mehr einfach mal machen. Ne, aber damals hast du ja, komm, dann gründen wir jetzt das Ding und legen einfach mal los. komplett ohne Erwartungshaltung und einfach nur aus Spaß. Und das war es halt eben auch. Es war ein Riesenspaß, war viel Arbeit und waren schöne Jahre. So, und das gibt uns halt eben auch so ein bisschen diese Wegbereiterrolle. Weil letztens war ich hier in Düsseldorf, hat der Killer Kalles 50 Jahre Geburtstag gefeiert. Da bin ich dahin mit Postern und Flyern eine Promo gemacht. Und dann kam halt eben tatsächlich Jungs, die wurden 10 Jahre geboren nach unserem Release von der Platte und fragten, wer ich denn bin, weil ich wohl augenscheinlich der Älteste war in dem Laden. Und dann habe ich das halt eben gesagt, meinte, oh ja, doch, kenne ich. Mensch, danke, ihr habt den Weg bereitet, auf den wir jetzt gerade gehen. Und dann habe ich gesagt, jo, hast recht. hat man dann halt eben so kleine Einzelmomente. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eben so, dass wir tatsächlich komplett unterm Radar laufen durch fehlende Dokumentation.
Oder Präsenz in den digitalen Medien mittlerweile. Das ist
ja. Ja, aber wobei, wo wir dabei gerade sind, es gibt da dieses Hip-Hop-Museum in Pforzheim. Damit habe ich mich aber gar nicht so sehr beschäftigt, weil es mich von Sekunde 1 halt total genervt und geärgert hat. Und ich mich frage, wie kann es sowas geben, ohne dass da der Blitzvinyl-Mob mit Blitzmob, COS, LSD, weiß der Geier alles stattfindet. Also da findet von uns im Grunde genommen nichts statt. Und das finde ich, ist schon fast grenzt an Frechheit. Also das hat mich richtig so sehr geärgert, dass ich mich damit gar nicht beschäftigen kann und wollte.
Da stecken sehr, sehr viele Sachen drin. Ich muss das versuchen, so ein kleines bisschen zu sortieren. Vielleicht als erstes auch nochmal, um die Leute abzuholen. Detlef, du bist ja, also ihr beide, ihr habt so lange in diesem Thema drin und ich merke, wie es euch fasst. Aber kannst du mir mal erklären, wer der Blitzmob eigentlich genau von Beginn, von Gründung an war und was daraus entstanden ist? Neben Label und neben Musik, sondern als wirklich die Organisation. Wer war das eigentlich?
Ja, ganz einfach ausgedrückt, das Kollektiv der Künstler auf Blitzvinyl und im Umfeld. Und das ist halt auch immer größer geworden. Wir haben halt so einen krassen Ruf bekommen, dass dann auch Künstler aus dem Ausland uns kontaktiert haben, die auf dem Label sein wollten. Wie zum Beispiel First Down aus Brighton. Wir haben mit King Grant aus New York ein Album aufgenommen. Damals völlig undenkbar. Die Leute haben uns einen Vogel gezeigt, so mit New Yorker Rapper ein Album aufnehmen als Deutsch. Ihr spinnt doch. Haben es einfach gemacht. Ja, das ist, wer Macht hat, Macht. Wir sind halt bis heute, ich sag mal, ja, eigentlich alle sind Macher. Jetzt auch der Robert, ich bin ein Macher. Das ist so unsere Mentalität, sag ich mal. Und das Aber ist halt die Liebe zum Hardcore-Hip-Hop, Hardcore im Sinne von kompromisslos und nicht Gangster, weil das ist in meinen Augen ein großes Fehlkonzept, dass Hardcore gleich Gangster ist. Aber das, da machen wir jetzt ein anderes, da machen wir jetzt, würden wir jetzt einen riesen Fass aufmachen.
Bisschen im anderen, hier. Das ist schon ein bisschen weiter. Mhm. Ich glaube, der Nico wollte eher wissen, wer so der Blitzvinyl-Gründer ist. Ne, wie das Blitzvinyl überhaupt entstanden ist. Also es war damals so.
Genau.
Es gab die Gruppe LSD mit Future Rock und Rick Ski. Und es gab die Gruppe CUS mit Feder Gladiator und dem Imperator. CUS hat dann noch einen Rapper gesucht und sind dann über den Haluk, den Tuareg von STF, den ich damals vom BMX-Fahren kannte, auf mich aufmerksam geworden, weil ich halt eben auch so gerappt habe, ein bisschen vor mich hin. Und so habe ich dann praktisch Volkmar und Daniel kennengelernt als CUS. Und dann waren wir drei dann CUS von dem Moment an. Und wir waren immer schon ganz eng mit LSD. Und dann kam halt eben das, was ich eben sagte mit, wir waren voller Energie und voller Ideen und voller Material. Wie veröffentlichen? Sind wir zu dem Entschluss gekommen, selber ein Label zu gründen. Und das waren dann praktisch die Gründungsmitglieder. Sprich, die drei Mitglieder von CUS, die zwei von LSD. Und in dieser Konstellation haben wir dann praktisch Blitzvinyl gegründet. Und das Ganze war dann ansässig als Studio in Köln bei Michael Bogdanes, der so praktisch als sechster Mann dabei war, aber nie Teil der Firma Blitzvinyl richtig.
Und das der Engineer-Studio-Inhaber.
Genau, also er hatte praktisch das Studio, ich hatte praktisch das Label, weil ich damals auch schon eine Agentur hatte für BMX-Veranstaltungen und so. Und dann war mir praktisch die Aufgabe gegeben worden, das Label zu gründen. Darum ist auch auf jeder Platte hinten Düsseldorf als Stadt. So
als wobei als das verantwortlicher Kollektiv, Geschäftsführer sozusagen.
Ja, oh, natürlich. Ja, ja. Das hört sich jetzt groß an als verantwortlicher Geschäftsführer. Ja, war eine GbR. So, also war praktisch das geschäftliche Headquarter war bei mir zu Hause in Düsseldorf und das kreative Headquarter war in Köln im Blitzlabor bei Michael Bogdanis. Und da
AKA wurde Bürgermeister.
Dann die Musik produziert. Ja, und da wurde dann die Musik produziert. Und das war halt eben dann so der Zusammenschluss. Was da vielleicht außergewöhnlich war, ist das, was Detlef gerade sagt, wir hatten uns nie nur auf uns konzentriert. Also uns ging es nicht darum, jetzt da LSD und CUS-Platten rauszubringen wie die Irren, sondern wirklich als Pool für andere Kreative auch da zu sein. Und dann kamen halt eben so Sachen, dass A-Team bei uns unter Vertrag war als Label und Platten rausgebracht hat. STF hat ihre erste Maxi, keine Effekte bei uns rausgebracht. Dann diese Kollektivplatten, einmal Blitzmob, die EP mit Rappern aus Paris und New York mit SPG und Chaos. Oder dann jetzt das Album, wo wir dann selbst einen Breakdancer wie Storm dazu bekommen haben zu rappen. Ja, ja. Und so ist das dann halt eben alles entstanden. Und das war halt eben auch so das war so praktisch die Benchmark und das Top of the Pops, was wir so rausbringen konnten. Und danach ging es dann labeltechnisch und blitzmob-technisch bergab. Hört sich jetzt negativer an, als es ist, weil bergab heißt einfach nur, ich hatte keinen Bock mehr auf das Label, das zu machen alleine. Die anderen hatten auch andere Vorstellungen. Also wie gesagt, Daniel ist dann recht schnell durchgestartet mit Firma, mit Platinplatte etc. Und jeder hat sich so ein bisschen anders entwickelt. Und da war dann halt eben auch recht schnell dann das Ende. Das heißt, wir haben unsere ganze Energie in das Aufbauen und Schaffen einer Struktur für ja die zweite Generation Hip-Hop halt eben gemacht. Und uns war es halt eben leider nicht gelungen, wie ich sag jetzt mal, unseren Mitstreitern bei dir aus Hamburg, hier aus Sette Brot und absoluten Beginner oder Stuttgart, Fantastischen Vier oder Freundeskreis, die Major-Labels hatten, die gepusht haben. Wir waren halt eben als Label eine ganz, ganz kleine Nummer mit ganz wenig Budget und hinten immer so ein bisschen hinterher. Wir hatten dann unsere Labelstruktur und konnten Platten aufnehmen. Dann haben wir Platten aufgenommen, dann hatten wir aber keine Kohle mehr, um ein Video zu machen, was auf einmal jeder haben musste. So.
Ja. Wir waren halt kurz, ich sag mal, gerade 1995 war die Zeit, wo man gemerkt hat, okay, jetzt entwickelt sich das Ganze zum Business. Das war der Zeitpunkt, wo die Organisation rauskam. Und man hat das damals schon gemerkt, dass es in die Richtung geht. Blitzvinyl hat es halt nicht geschafft, beziehungsweise, ja.
Ja, doch, nicht geschafft.
Wir haben es nicht geschafft, weil wir es auch nicht wollten, diesen Schritt zu gehen in den Kommerz, in Anführungsstrichen, in das kommerzielle Geschäft. Genau. Was ja dann recht schnell entstanden ist danach. Das war genau die Umbruchzeit.
Es sind aber auch noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Es ist uns aber auch nicht gelungen, kaufmännisch, sage ich mal, geschickt und gut genug zu sein. Weil man muss fairerheitshalber sagen, der Akim hat mit MZ Records hat's geschafft, deutlich erfolgreicher und auch länger erfolgreich zu sein mit seinem Label. Aber die haben sich da auch mehr reingekniet, wo wir, da bin ich wieder bei dir, Detlef, wir hatten da einfach keinen Bock drauf, uns da noch mehr reinzubringen. Das war so mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Wir haben das gemacht, was nötig ist, um Platten rauszubringen, mehr nicht.
Es ist total, total viel, total spannende Sachen drin. Und ich versuche weiter zu sortieren. Ich möchte einmal eine Sache ganz kurz klar machen, weil die auch in der neuen Generation immer mal wieder hinten überfällt, was aber total wichtig ist, die Liebe zur Kultur. Was war der Antrieb, der eigentliche Antrieb in euch allen, das zu machen und am Ende sowas wie ein Album, die Organisation in der Hand zu behalten. Es war ja nicht kommerziell und es war nicht Business.
Ist die Liebe zur Kultur, wie du schon sagst, und an der eigentlichen Sache, am Tun und auch die Liebe der, ich sag mal, der mit den Leuten, mit Künstlern zu kooperieren und an der Vernetzung. Wir waren ja mal sehr von Anfang an international ausgerichtet. Ist auch eine Besonderheit von Blitzvinyl und dem Blitzmob mit First Down aus England und SBG und Chaos aus New York und so weiter. Und das war einfach so unser Grundverständnis. Das ist ein Grundverständnis, was wir auch mit dem Torch teilen. Das hat ja auch diesen internationalen europäischen Ansatz. Und nicht
ein reiner kultureller Ansatz, Robert, ne?
Genau, also das ist eigentlich, für mich ist es einfach die Subkultur, die dahinter steckt, die jetzt sich nicht nur auf Hip-Hop oder Hip-Hop, wenn man es Hip-Hop im Ganzen sieht. Mich hat immer Breakdance fasziniert. Ich habe das auch immer versucht, war aber nie talentiert genug. Ich habe immer Graffiti geliebt, war aber auch da nicht künstlerisch talentiert genug, um da Fuß zu fassen. Das waren alles Sachen, das habe ich gesehen und fand das direkt geil. Wenn ich irgendwie mal was gesehen habe, wo irgendjemand was mit DJing gemacht hat, da war ich begeistert. Das Gleiche war aber in der Subkultur, ging es mir auch mit Skateboard. Weißt du, als du so die ersten Skateboard-Videos gesehen hast aus Kalifornien oder die ersten Snippets von den Jungs aus Münster, vom Titus, warst du direkt Fanat in Skateboard. Dann habe ich E.T. gesehen, musste direkt BMX fahren. So, das heißt, diese ganzen neuen Subkulturbewegungen, die da kamen, das war direkt was für mich. Mich hat nie der Mainstream interessiert, sondern es war immer Musik, die in die Richtung ging. Ich weiß noch, ich hatte damals so eine Platte, so eine goldene, du kennst sie, Funk You, Detlef, ne, so eine goldene Platte, war so ein Sampler. Die habe ich rauf und runter gehört, weil es noch nicht so viel Musik gab. Alles, was da so war, habe ich aufgesogen. Und das war halt das, was bei mir so die Initialzündung war, da was in dem Bereich zu machen. Und das war, wenn du da wieder zurückgehst, das war das, du hast die Leute auf der Straße erkannt, an den Schuhen, was die machen. Fahren die Skateboard, fahren die BMX. Du hast an den Klamotten erkannt, finden die Hip-Hop gut oder nicht. Und das hat sich halt gut angefühlt, wenn du durch Düsseldorf gegangen bist und du hast Leute gesehen, die irgendwas mit teilen mit dir. Du bist mit den Leuten ganz schnell ins Gespräch gekommen. Und siehe da, es war auf einmal Gorki, der eine Weile bei uns in Düsseldorf gewohnt hat. Und in der Fußgängerpassage, wo wir dann BMX gefahren sind, hing dann der Gorki ab und dann kam Torch um die Ecke. Und so haben wir dann da den Abend verbracht und man hat sich da nicht großartig weiter Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Alles ohne Handy, alles ohne Internet. Einfach per Accident läuft man ineinander.
Blitzmob und Blitzvinyl kommt halt aus der Zeit, als Hip-Hop in Deutschland und Hip-Hop allgemein noch kein Mainstream-Thema war, sondern eine Subkultur.
Das finde ich, da will ich sofort hinterher, weil ich finde das total spannend. Ich blicke da drauf, auch rückblickend. Und wenn ich mir die Jahreszahlen angucke, wann Dinge entstehen, dass man sich in einem Mix, in einem Momentum gefunden hat. Wir machen jetzt nicht die große, fantastische Vier, Drödelein, Martrein, Projektdiskussion. Das schiebe ich alles ein bisschen zur Seite, gehört aber mit dazu, weil du gemerkt hast, schon 92 kommt ein Album, das irgendwie kommerziell auf einmal stattfindet, woran sich eine ganze Szene dagegen wehrt. Dann kommt eine junge Generation hinterher, die anfängt, erste Sachen zu veröffentlichen, die vielleicht schon einen kommerziellen Ansatz für sich sehen, eine nächste Generation, trotzdem aber sehr viel auch Hand an der Kultur halten wollen, es darüber Konflikte und Diskussionen gibt und mitten da drin, ist mein Blickwinkel, kommt auf einmal die Organisation, dieses Album heraus und ist, heiße These, ihr könnt sie bestätigen, es ist ein bisschen so wie ein perfektes Stück Album, das die Hip-Hop-Kultur wirklich darstellt, weil es war nicht ein Solo-Album oder ein Crew-Album, die Mucke gemacht haben. Es war auf einmal alles, das war dieses Hip-Hop-Kulturgefühl, alles auf einmal. Und das hast du sehr schön gesagt eben. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich das Album wieder angemacht habe, war, ich habe mir den Storm-Song nochmal angehört. Weil seit 30 Jahren ist er auch in der ganzen Welt und auch heute in einer ganz anderen Situation wird er wahrgenommen. Hat jetzt hier gerade wieder in Hamburg der Hip-Hop Academy Tanztheater quasi kuratiert. Und da rappt er darüber vor 30 Jahren, obwohl er gar kein Rapper ist, weil er Teil der Kultur ist. Und deswegen ist dieses Stück so ein, für mich so ein perfektes Gesamtkunstwerk. Hip-Hop-Kultur auf Platte gedrückt. Habe ich recht?
Ja, ist allein schon genau ein so wichtiges Zeitdokument, so gesehen, das Album. Sehr wichtiges Zeitdokument und halb Konzeptalbum, halb eine Art Werkschau, sage ich mal, vom Blitzmob-Kollektiv auch. Und das ganze Cineastische auch da mit drin, das kommt jetzt besonders vom Fader Gladiator. So ein bisschen Horror-Theme, sage ich mal, das spiegelt sich dann in so Tracks wie Gesichter des Todes oder dem Teil von Organisationspart vom Torch wieder, aber dann als Ausgleich auch so eher fröhliche Tracks wie Meister der Metrik oder Death the Joint von SPG oder Down with Blitzmob. Das ist schon ein 18 Minuten All-Star-Track. So, das ist auch absolutes Alleinstellungsmerkmal vom Album.
Ja, aber Nico, du hast gerade, besser hätte ich es nicht sagen können. Ich höre das ja später hoffentlich mal. Dann werde ich das mal abschreiben und direkt mal klauen. Du hast es im Grunde genommen genau richtig beschrieben und das erklärt vielleicht so ein bisschen meinen Ärger, den ich vorhin erklärt habe. Ich kann nicht verstehen, wie es deutsche Hip-Hop-Geschichte im Fernsehen auf Vox gibt, wie es ein Hip-Hop-Museum geben kann, ohne dass da die Organisation stattfindet. Ohne dass bei mir jemals das Telefon geklingelt hat. Meine Telefonnummer steht gottverdammt nochmal hinten auf den Platten drauf. Kann ich nicht verstehen, kann ich nicht ernst nehmen und hat mich auch so sehr geärgert, dass ich auch die Leute, die damit verantwortlich waren, ich konnte die nicht mal ansprechen, obwohl ich die ja eigentlich kenne. Also von daher wäre es doch umso einfacher gewesen, uns anzusprechen oder ein Rixki oder ein Fader Gladiator oder wen auch immer. Also wir ist ja nicht so, als wären wir jetzt unheimlich schwer zu erreichen gewesen, aber bei uns hat nie einer angerufen und gefragt, hey, was könnt ihr denn dazu beisteuern? Da hätte man ja jede Menge beisteuern können. Aber du hast ja gerade richtig gesagt, genau das ist das Blitzmob-Album. Das ist tatsächlich ein Werk, wo du verschiedene Strömungen des Hip-Hops siehst. Guck dir allein das Innencover an. Fette Pieces von Magic und Sieg drin. Graffiti findet statt, Hip-Hop findet statt, Breakdance findet statt. Es ist 1A produziert, es ist super vielseitig. Und dann findet man nicht in diesem beschissenen Hip-Hop-Museum statt? Sorry, fuck you, Pforzheim.
Statements. Ich glaube, da steckt, ja, leg hinterher.
Ich denke, oder ich weiß, dass sich leider von unseren Kollegen, die sind sich oft einfach selbst am nächsten und wenn die dann selber da stattfinden, dann habe ich den Eindruck, sind manche schon fast froh, dass die anderen nicht stattfinden, weil die denken, man würde denen ein bisschen Licht klauen und das ist echt ein Problem der Szene. Sag ich mal, diese Missgunst. Und,
ja gut, aber irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein, aber das siehst du auch wieder, das ist halt eben, wenn so ein Fernsehsender, dem ist halt ja eigentlich auch scheißegal.
Da geht es darum, Minuten, das Thema abzuarbeiten.
Ne, 40 Minuten Thema abarbeiten.
Auf möglichst einfache Art und Weise.
Und dann ist gut.
Weil das einfach Content ist, der verkauft wird und da geht es jetzt nicht darum, dass man besonders authentisch ist, weil es ist Content, der verkauft wird. Ich get it. Aber
ja, ich glaube, gut, aber das ist, ja. Das ist auch, also auch wieder zwei Themen. Ich versuche, wenn wir da kurz bleiben. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, und ich habe in den letzten Jahren auch viele Dokumentationen begleitet, bin auch befragt worden, habe so versucht, ein bisschen zu unterstützen, selber was gebaut. Manchmal ein Interview, habe beobachtet, wie andere das gebaut haben. Und ich habe gemerkt, du kannst nicht diese 100% hinbekommen, die Wertschätzung einfach verdienen. Also fangen Sie mal an zu selektieren und dann ist es genau, wie ich es gesagt habe, dass die Player, die an dem Produkt arbeiten, so ein kleines bisschen darüber sprechen. Ist es das Netzwerk? Sind es dann die Schlussfolgerungen aus, wenn du A sprichst, sprichst du B und sprichst du C? Wo kommst du denn damit hin? So, das ist alles, steckt alles mit drin. Und ja, es ist obvious und das ist mir auch aufgefallen, dass ihr da auf jeden Fall nicht einzelne Protagonisten so ein bisschen ab und zu, aber nicht als Blitzmob wahrgenommen wird. Und
ich habe einen Aufkleber auf einer Plattenkiste durch Zufall gesehen. Ein Aufkleber.
Ja, und ich habe aber zwei Punkte da drin. Und ich fange an nämlich mit dem Gedanken auf das Album auch noch. Dadurch, dass es so ein Anführungsstrichen perfektes Hip-Hop-Album Projekt war, das alles so in sich gesteckt hat. Es ist ja aber auch, habt ihr ja auch beschrieben, für Blitzvinyl einfach schwer daraus gewesen, aus den vorhandenen Möglichkeiten und so weiter, Business zu machen. Also war es vielleicht auch ein bisschen zum Scheitern verurteilt und hat dann die undankbare Situation, der Vorreiter für etwas zu sein. Seid ihr stolz darauf oder seid ihr enttäuscht darüber?
Das Thema vielleicht noch ganz kurz abzuschließen. Es geht ja nicht nur um Blitzmob und Blitzmob, die Organisation, das Album, was nicht stattgefunden hat. Wir reden ja davon, dass LSD,
ja, das meine ich damit,
als Teil von Blitzvinyl und Blitzmob noch viel, viel gewichtiger sind. Ne? Mit dem Watch Out for the Third Rail Album haben die ein Brett hingelegt. 5 Jahre, keine Ahnung, wann habt ihr das rausgebracht?
91.
Und 91. Ja, 4 Jahre, bevor wir unser Album rausgebracht haben. Da haben die meisten noch gar nicht an Hip-Hop gedacht.
Ja, 1989,
und wenn sowas nicht bei der deutschen Hip-Hop-Geschichte auftaucht, ja, sorry.
Ja, für mich auch, ja, auch kompetent 1989, wenn du eine solche Sachen nicht berücksichtigst, dann hast du dich eigentlich schon disqualifiziert.
Kacke, ja. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten.
Genau.
Wir waren ja nicht erfolglos. Ne, wir haben ja schon auch einige Einheiten davon verkauft, von dem Album. Also sind ja zigtausend Alben auch verkauft worden, als CD, als Vinyl. Alles, was wir gemacht haben, ist ausverkauft. Wir selber haben ja kaum noch. Ich habe eine Platte hier liegen, das darf ich den anderen gar nicht erzählen, sonst klauen die mir die.
Wollte ich
ja,
aber auch vor Clown.
Bei Pioneers of Hip Hop in Heidelberg wurde meine Copy geklaut und ich musste mir die selber eine neue bestellen, weil das war meine letzte.
Was hast du bezahlt?
Was habe ich bezahlt? 70 und ja, 70 Euro.
Ja. Ja, also erfolglos war es nicht. Es war nur erfolglos im Vergleich zu dem, ich sage jetzt mal, was so 2-3 Jahre später abging. Oder so direkte harte Parallelvergleiche, war ja nicht viel später als Fettes Brot, absoluten Beginner, Freundeskreis und die durchgestartet sind und richtig erfolgreich war. Das waren ja praktisch so die ersten aus unserem Dunstkreis, aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die erfolgreich waren, wo man sagt, yo, geil, finde ich cool, super, weiter, durchstarten. Ne? Also wenn man das vergleicht direkt mit den ganz Erfolgreichen, war es erfolglos. Aber wenn man unsere Möglichkeiten anguckt und das Umfeld, in dem wir uns tatsächlich 95 bewegt haben, war es durchaus auch erfolgreich, muss man sagen.
Absolut.
Ja, aber ich will zurück zu meiner eigentlichen Frage, weil das hast du das mit dem Fuck You Richtung Museum und wir müssen nicht immer über das eine Museum reden und auch die Dokumentation. Da steckt ja im Ganzen etwas drin. Seid ihr stolz auf das, was ihr geschaffen habt oder überwiegt über die Jahre auch immer häufiger der Frust darüber, dass es nicht mehr so gesehen wird? Das interessiert
mich.
Nein,
ich bin stolz. Ich bin stolz darauf. Ich bin auch völlig fein mit mir selber. Ich bin auch, weiß ganz genau, wo ich da in der Geschichte stehe. Und dass die danach kommen, halt eben es besser haben. Ne? Ich meine, du bist doch jetzt ganz dick im Fußballbusiness. Ne? Das ist doch genau das Gleiche. Guck mal an, was jetzt ein 18-Jähriger verdient. Und guck mal, was unsere Helden 54 nach Hause gebracht haben.
Ja.
Ein paar Fußballschuhe und vielleicht ein Auto.
Ja.
Ne? So. Also von daher bin ich da durchaus fein mit und habe auch überhaupt gar keine Probleme damit. Das kam halt eben nur auf, als ich das gesehen habe und gedacht habe, ey, warum habe ich einen Anruf verpasst? Oder irgendwie ist alles in meinem Spam-Ordner gelandet, die ganzen Anfragen. Ansonsten finde ich das total gut und wir haben unseren Platz in der Geschichte und den habe ich da gerne. Und damit ist alles easy, alles cool.
Ich bin auch das jetzt gerade das LSD, was wir geschaffen haben, ich bin da sehr stolz drauf. Und die Sache ist, ich persönlich, ich warte nicht auf irgendwelche externen Leute, sondern ich bin die ganze Zeit aktiv. Es gibt Pioneers of Hip-Hop seit 3 Jahren, es gibt also den Pioneers of Hip-Hop Award und so. Machen diverse andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel 50 Jahre Hip-Hop Livestream haben wir gemacht. Vor 2 Jahren, dann habe ich mit Torch zusammen 50 Jahre Hip-Hop-Radio-Special im Deutschlandfunk gemacht. Die Sache ist, ich persönlich warte nicht irgendwie auf die Anerkennung von anderen Leuten. Das heißt nicht, dass jetzt Pioneers of Hip-Hop genutzt wird, um jetzt mich selber auf den Podest zu stellen, sondern einfach so, ich warte nicht darauf, dass jemand mir eine Plattform gibt, sondern ich schaffe mir die einfach selber und ich sag mal, Blitzmob, die Organisation bei der Lieblingsplatte ist eigentlich ähnlich gewachsen. So, das ist auf eine Initiative von mir entstanden, dass es jetzt am 20.12. stattfindet und genauso muss man das machen. Also jetzt nicht warten, nicht die ganze Zeit warten, dass jemand einen anruft, sondern okay, fuck you, wir machen es selber.
Ich finde das, also auch, ich mag den Ansatz und ehrlicherweise ist das ja der, wo alles herkommt, wo auch das, was hier geschaffen wurde, hergekommen ist. Und das ist auf der Strecke, glaube ich, durch dieses schnelle Rad und sich immer schneller drehende Hip-Hop, Kommerzialisierung, Rap, was ist da noch, Rap-Musik, am Ende ist es überall und du hast es vorhin schön beschrieben mit dem Snipe-Store, da gibt 100 verschiedene Beispiele, ich gucke mir jede zweite Werbung da draußen an, die ich irgendwie auf der Straße sehe und sehe irgendwo Hip-Hop-Einflüsse da drin, dass es da total wichtig ist, A, die Kultur so gut wie möglich zu erhalten und zu schützen und B, auch den Architekten immer den Respekt zu geben. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schmaler Grat, den heute die wenigsten gehen. So, deswegen ist es, glaube ich, total richtig, wie du es beschrieben hast, Detlef, dass man einfach selber machen muss. Und ich glaube, seinen eigenen Frieden damit finden muss, wie sehr das gesehen wird, was man macht.
Exakt, ja, genau.
Denn wie ist es, wenn ihr dann so auf diesen Tag guckt, was da am 20.12. passiert, bevor wir auch nochmal aufs Album kommen, aber weil du eben das gerade schon angesprochen hast, im Zack in Düsseldorf. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Moment. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, weil es so ein bisschen auch klingt, da kommen auch mal wieder Leute zusammen, die sonst nicht mehr so oft so zusammenkommen. Oder mal abgesehen von dem ganzen Stress, könnt ihr gerne noch drüber sprechen, was ist es für euch im Kern, was da passieren wird?
Ja, wie du schon sagst, ne, also wir haben ja im letzten Jahr hatten wir ja mit Ultramagnetic MCs schon mal einen Start gemacht, dass wir mit denen im Tor 3 in Düsseldorf auch einer super coolen Hip-Hop-legendären Location mit dem Blitzmob All-Stars aufgetreten sind und hatten da unsere ersten Berührungen nach 30 Jahren wieder mit der Musik als Blitzmob-Kollektiv. Haben da bewusst auf ein kleineres Setup uns erstmal konzentriert, weil wir wussten, wie schwierig es ist, alles zusammenzukriegen. Und jetzt mit dem 20.12. haben wir halt eben das große Rad gedreht und haben gesagt, wir wollen alle dabei haben. Also wir waren ganz lange in Kontakt mit Storm und mit Chaos, um es irgendwie zu schaffen, die rüberzukriegen. Also Storm wäre gekommen, der wäre sehr gerne dabei gewesen. Der ist nur irgendwo auf der Welt unterwegs muss Geld verdienen, verständlicherweise. Chaos ist vielleicht ein Ticken lange raus. Der hat hin und her überlegt. Und hinterher waren wir gnädig und haben ihn von der Angel gelassen, haben gesagt, okay, dann bleib halt in New York und wir berichten, wie es war. Aber ansonsten haben wir ja fast alle zusammengetrommelt. Und es ist schön, es ist schwierig. Hatte ich vorhin auch mal kurz gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Wir sind alle erwachsen, wir haben alle Familien, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Wo du dich früher einfach getroffen hast, ohne große Verabredung und warst mit 20 Mann und konntest loslegen, brauchst du jetzt 7 Teams-Calls, eine Doodle-Liste, um dich einmal zum Proben zu verabreden. Ne? Und das sind halt die Herausforderungen. Wenn wir dann da stehen, wir haben jetzt halt eben geniale Voraussetzungen. Also der Frank, der Hans Solo vom A-Team, der ist technischer Leiter vom Bogen 2, das ist eine Disco, ein Club in Köln. Das ist unser Proberaum. Also wir haben eine fette Bühne mit fetter Anlage, mit allem drum und dran, mit fetten Kühlschränken voll als Probemöglichkeit. Oder früher gedacht hast, wow, was geht denn hier? Früher warst du in irgendeiner Garage, jetzt hast du alles, was du brauchst, aber du hast halt eben die Zeit nicht mehr dazu. Ging's aber gut hin, sind gut in Vorbereitung, haben total Spaß dran und von jeder Probe wird's besser, von Probe zu Probe. Und ich glaube, am 20. drehen wir tatsächlich da ein echt großes Rad, weil wir nicht nur das Album spielen, sondern es gibt auch noch Sets der einzelnen Bands, die auch schon ewig nicht mehr irgendwo waren. Also STF war, glaube ich, das letzte Mal auf dem Splash unterwegs oder so. Ja gut, Porch sieht man natürlich noch oft auf Bühnen. Der ist natürlich noch hardcore unterwegs. Der macht ja auch nichts anderes. Er ist ja Vollprofi. Und aber ich glaube, wir haben da ein fettes 2,5-Stunden-Programm auf die Beine gestellt, was am 20. in Düsseldorf auf jeden Fall zum Abriss wird. Werden wir da zack mal in Schutt und Asche legen da.
Detlef, was sagst du?
Genau so ist das. Und Ja, das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber das haben wir ja irgendwie schon immer gesucht, die Herausforderung. Das war, weiß ich auch genau, mit Blitzvinyl, als wir diversen Leuten damals davon erzählt haben, wir gründen jetzt ein Label, die Leute haben uns einen Vogel gezeigt, die haben gesagt, Label gründen, ihr spinnt doch, das klappt doch nicht. Und die gleichen Leute haben dann kurz danach auch ein Label gegründet, ich nenne jetzt keine Namen, aber so, das ist ja gerade das Spannende, die Herausforderung. Und wie gesagt, da sind Künstler dabei, die haben seit Jahrzehnten nicht mehr auf der Bühne gestanden, aber und es macht aber einfach Spaß, die Vorbereitung, so die Musik wieder zum Leben zu bringen, sage ich mal. Die Fans haben halt richtig Bock drauf, die sind richtig heiß drauf, weil das denen gerade das Album sehr viel bedeutet, und die drehen halt teilweise echt am Rad, weil die das schon immer mal live sehen wollten. Und ich sag mal, in so einer großen Formation sind wir eigentlich noch nie aufgetreten. Nicht nur, dass viele seit Jahrzehnten nicht aufgetreten sind, sondern in so einer großen Formation ist der Blitzmob noch nie aufgetreten.
Stimmt, auch damals vor 30 Jahren. Nicht bei der Record Release Party waren wir nicht so viele.
Genau.
Ey, das ist doch aber fürs Herz so eine schöne Sache, Robert, dass dieser nervige Kleinkram wahrscheinlich dann an dem Tag egal ist, ne?
Du, meine Frau steht oft hier und sagt, warum machst du das eigentlich? Das hört sich, also die kriegt das ja alles mit. Die sagt, das ist doch total nervig. Das ist doch super nervig. Warum tust du dir das an? Da sage ich auch, ja, klar, das ist jetzt nervig. Stimmt, hast du völlig recht. Aber in der Summe weiß ich, wofür ich es tue. Und am 20. Schlägt das dann in Freude und am 21. in Hardcore-Kopfschmerzen.
Ja, es ist, wisst ihr, was spannend ist? Ich habe ja beschrieben, ich habe das natürlich mir jetzt einfach auch für die Vorbereitung, aber auch einfach fürs Herz angemacht, in Ruhe durchgehört. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Und ich habe, glaube ich, schon über die Jahrzehnte ja mittlerweile in der Rolle, die ich habe, mir ist immer so ein bisschen geschafft, immer rauszutreten und von außen auf Dinge zu gucken. Das hilft dazu, dass ich auch heute noch relativ zeitnah und tagesaktuell mitkriege, was da passiert. Und ich muss nicht eine Saide verstehen oder ich muss nicht die Musik lieben, aber ich verstehe die Mechanismen dahinter, warum es funktioniert. Das ist etwas, was mir dann auch dieser Job beigebracht hat. Zurück zu diesem Album. Ich mache es an, ich höre es mir an und mir passiert genau das, was du vorhin gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden war, mit welcher Detailliebe da dran gearbeitet wurde. Und das wiederum führt dazu, dass es natürlich vielleicht an manchen Stellen nicht mehr denke, okay, ist besser gerimed, besser gerappt auch als das, was ich heute höre in unserer eigenen Playlist. Und natürlich manchmal du den aber auch die 30 Jahre anhörst, aber es in sich so ein krasses Gesamtkunstwerk ist, so dass es heute funktioniert. Und dann habe ich das Leuten gezeigt, die das nicht kannten und die sagten, ja, klingt ein bisschen alt, aber ey, die haben da krass viel drin gemacht, oder? Und ich habe das Gefühl, das ist fast das größte Geschenk, was man kriegen kann, wenn man darüber nachdenkt. Wenn ihr aber mal zurückblickt auf das Werk, du hast es ja schon angedeutet, Robert, die Frickelarbeit, die da drin gesteckt hat, die Detailverliebe, was ihr beide hier schon angesprochen habt, könnt ihr noch ein bisschen mehr von dieser Zeit erklären, warum man das so gemacht hat, warum es so wichtig war, so detailverliebt zu sein? Ich meine, heute entstehen Songs in einer Stunde im Studio.
Ja, wir kommen ja aus der Zeit von Sampling und als Sampling das Ding war und dann war es einfach das Ziel, möglichst viele Zitate unterzubringen, musikalische oder Sprachsamples, und der Anspruch war es, komplexe Werke zu schaffen, so Collagen.
Ja. Also und, ganz einfach gesagt, wir haben halt eben alles belächelt, was nur eine Spur hatte. Ne? Warum eine Spur, wenn du auch acht übereinander legen kannst?
Ja, ja.
So. Und da war halt eben der Fader Gladiator, also der Daniel Sluger und der Future Rock, der Michael Rick, die haben sich da beide nichts gegeben. Die haben da sich gegenseitig so hochgestachelt und haben geile Sachen raus. Die haben auch einen riesen Fundus an Platten und haben Sachen rausgefunden. So dass das beim Detlef, der war immer so ein bisschen, der war so zwischen Rapper und Produzent immer so mittendrin. Der hat das noch ein bisschen anders gesehen. Ich war ja in Anführungsstrichen nur der Rapper, Für mich waren das qualvolle Nächte. Wenn du da mit der damaligen Technik, mit einem Atari-Sampler und Floppy-Disk versucht hast, sowas hinzukriegen, was du jetzt da machst, und irgendwie, wenn es dann hieß, ja komm, wir machen das nochmal irgendwie ein kleines bisschen anders, dieses kleine bisschen anders, dieses Umrechnen irgendwie 2 Stunden gedauert hast und du sitzt daneben, kannst eigentlich überhaupt gar nicht eingreifen, sondern nur hören und wartest darauf, dass da irgendwann nach 2 Stunden ein 2 Sekunden Resultat rauskommt, ist es schon extremst ermüdend. Und ganz, ganz erschwerend hinzukam, wir waren ja alle noch relativ jung, das heißt, da gab es kein Alkohol, keine Drogen, nichts dergleichen. Du saßt da einfach von, was weiß ich, 7 Uhr bis morgens um 5, total clean, total hell, und bist danach ins Auto gestiegen, wieder zurück nach Düsseldorf gefahren und lagst dann morgens im Bett. Und das war schon anstrengend, aber hinterher dann das Resultat, wenn du das dann in der Hand hielst und hast das dann gehört. Ich war immer so das Testauto, weil ich war immer so ein bisschen Autosound verrückt, hatte immer fetten Bass im Auto und alles. Und wenn wir dann da so durch die Stadt gefahren sind und alles hat gewummert und gewackelt, dann wusste man, wofür man es gemacht hat. Und wenn man es dann Leuten vorgespielt hat und du hast dann die entsetzten Augen gesehen, wusstest du, yo, hat sich gelohnt.
Ja. Also entsetzte Augen, gerade wegen dem Bass, wegen dem radikalen Sound.
Ja, ja, das. Genau das. Ja. Und ja. Es war eine hervorragende, herrliche Zeitreise. Und es war sehr schade, weil ich versucht habe, es Leuten dann vorzuspielen und es ja keine offiziellen Wege gibt. Es gibt bei YouTube irgendwo Leute, die das irgendwie so hochgeladen haben und so. Gibt es für euch, ist es traurig oder ist es cool, dass es nicht in der neuen Musikwelt, Streaming, Plattform etc. stattfindet?
Ich finde es sehr schade.
Ja, es ist.
Ich persönlich wäre ein bisschen mutiger, was die Veröffentlichung angeht, weil du kannst es ja auch recht gut einschränken. Du musst es ja nicht unbedingt den Amis vor die Füße werfen, das Resultat. Aber zum Tagesende habe ich es ja auch nicht gesampelt und produziert. Das ist eine Sache, die Daniel und Mika dann hinterher zu verantworten hätten. So, und da steht es halt eben so nicht zur Debatte, das irgendwie großartig zu veröffentlichen. Wir haben mal überlegt, ob wir mal ein kleines Repress machen vom Vinyl. Und das könnte man sicherlich machen, aber jetzt das großartig zur Verfügung stellen, geht halt eben leider nur am 20.12. in Düsseldorf.
Ja, das ist auch ein bisschen, das macht den Tag noch besonders, aber wie ist es bei dir? Du hast eben schon bestätigt.
Ich finde es auch schade. Ich würde mir auch wünschen, dass das einfach ein bisschen verfügbarer wäre. Gerade für das jüngere Publikum, dass die sich ein Bild davon machen können, wie das damals geklungen hat. Fände ich wünschenswert, wenn die einen leichteren Zugang dazu hätten.
Müssen ja doch alle ins Zack kommen am Ende in Düsseldorf. Das ist dann der entscheidende Weg.
Unbedingt.
Ja, und wir sind halt der Blitzmob. Wäre jetzt fatal anzunehmen, wir würden einfach nur die Platte darunter spielen. Ne, dann haben die nie verstanden, wer wir sind und was wir machen. Dass wir natürlich alles neu gemastert haben und Songs verändert haben, Medleys gemacht haben und da einen raushauen, da kann sich ja mal jeder sicher sein. Ne, Also da ist schon deutlich mehr zu erwarten als einfach nur stumpf das Album, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, das wird es auch besonders machen. Weil wir auch ein bisschen über die Neuzeit schon gesprochen haben. Hätte es eigentlich, ein bisschen hypothetisch alles, ne? 2025, hätte es da überhaupt einen Blitzmob geben können? Also wärt ihr auch gerne in der jetzigen Zeit noch wieder jung und rein und machen? Oder hätte es das gar nicht gegeben? Was denkt ihr?
Ich glaube, dass die Musik mich auch jetzt als Jugendlicher gepackt hätte. Allerdings ist es sehr, sehr hypothetisch, weil ich
bin der Typ,
sag das auch immer meinen Kids. Ich sag das meinen Kids und sehe das auch bei vielen anderen. Früher war es so schwierig, den Zugang zu irgendwas zu bekommen, sei es zur Musik, zu Skateboard, zu BMX. Das heißt, wenn du da was wolltest, war das ein Weg. Das heißt, das war ein Weg über mehrere Geburtstage, über Weihnachten, über Präsente, über Sparen, über Verzicht um das zu haben, was du haben wolltest. Und wenn du das dann in der Hand hielst, sei es eine Schallplatte, sei es ein Plattenspieler, ein Fahrrad, ein Skateboard, dann hast du das genutzt. Dann warst du da Feuer und Flamme, dann bist du da drin aufgegangen. Dann war das dein Ding. Heutzutage schreien die Kids, ich will ein Skateboard, dann kriegen die ein Skateboard, dann fahren die 2 Minuten und dann werfen sie es in die Ecke. Ne, dann siehst du ein Skateboard auf dem Sperrmüll stehen. Ne, während wir früher mit einer Stichsäge uns selber eins gebaut haben. So, von daher weiß ich nicht, wie das so wäre, wenn man jetzt tatsächlich jung wäre, wie haltbar dieser Zugang wäre. Weißt du, was ich meine? Wie nachhaltig das wäre. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass ich wieder BMX und Hip-Hop gut finden würde. Aber wie sehr man bereit wäre, da so viel reinzustecken wie damals.
Es ist nicht mehr die Zeit von solchen Crews, weil jeder kann irgendwie selber irgendwas machen und veröffentlichen und so weiter. Und selbst wenn du Graffiti machst oder du bist B-Boy, B-Girl, du gehst dann allein zu Competitions und machst deine Social Media Videos und findest dann statt. So, es ist nicht mehr die Zeit der Crews. Allerdings die Energie von der Blitzmob Tracks, die ist absolut zeitlos. Es hat sich zum Beispiel auf ganz witzige Art und Weise im letzten Jahr gezeigt. Da sind wir im Osten aufgetreten beim Oldschool Hip Hop Camp mit so einem kleinen Line-Up. Und das war so eine Art Ferienanlage und war auch jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Und da waren halt so Schülergruppen. Und dann ist der Blitzmob, der ganze Tag ist irgendwie so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Dann als Main Act dann Blitzmob. Und auf einmal stand so eine größere Gruppe, so 7-Jähriger, 5- bis 7-Jähriger, standen dann neben der Bühne.
Hat keine Kinder, die waren eher so 10 bis 12.
Nee, waren die schon so alt?
Ja. Ja. Machen wir sie 10, dann waren sie
da
bitte.
Machen wir sie 10. Auf jeden Fall, die sind da gesprungen, die sind ausgerastet. Und die haben natürlich keine Ahnung, was Blitzmob ist und so, überhaupt nicht. Aber die hat die Energie gepackt. Mhm. So, und das zeigt mir einfach, dass die Energie auf jeden Fall zeitlos ist. Und ich fand das einfach sehr spannend, dass die völlig vorbehaltlos, das war ein Riesenareal und wir haben die wirklich dahin gelockt. Das hat die angezogen und die standen dann auf einmal da und sind gesprungen, sind voll abgegangen. Und das zeigt mir einfach, dass diese Energie auf jeden Fall zeitlos ist.
Ja, aber um deine Frage, glaube ich, jetzt hatte ich ein paar Minuten Zeit zu überlegen, würde es einen Blitzmob so auf gar keinen Fall mehr geben. Weil damals war das Kollektiv ja nicht, waren jetzt nicht Jungs aus meiner Nachbarstraße, sondern das waren Leute aus ganz NRW, die sich getroffen haben. Das heißt, da haben sich Köpfe zusammengefunden, die dann stark genug waren, dieses Kollektiv zu gründen. Und man hatte eine Reichweite, man hat gesagt, wir wollen Chaos aus New York. Da ist ja der Detlef ist ja mit Mika da nach New York geflogen und haben den in der Bronx gesucht, gefunden und rübergeholt zum Aufnehmen.
Das war
sowas wird nie
Future
wieder
Vark,
passieren.
Future Vark und Fade Gladiator sind nach 91 nach New York
okay,
geflogen.
Ja, gut.
Und ja, die haben halt ja, alle,
und das
alle
würde jetzt heute nicht mehr passieren.
Alle Labels kontaktiert und ja, und auch völlig irre. Also den haben sie damals auch nur also nicht in den USA, aber so die musikalischen Kollegen haben den allen einen Vogel gezeigt, so wie er fliegt nach New York und kontaktiert da MCs und so, das klappt ja nie.
Aber eins kann ich dir mit Gewissheit sagen, wir wären genauso erfolglos wie 95, wenn wir das jetzt machen würden, wenn man das als erfolglos bezeichnet. Die Art der Musik, die wir mögen, ist nicht kompatibel zu den meisten Hörern. Wie gesagt, ich bin verheiratet, habe 2 Kids. Die finden Bowser, finden die geil. Mhm. Ne, hören die sich an, finden die gut, ist musikalisch, ist für mich aber jetzt nicht Hip-Hop, finde ich nicht gut, ist nicht mein Ding. Die hören sich das an. Wenn ich denen was vorspiele, auch neue Sachen von Sachen, die ich gut finde, wird sofort auf Stopp gedrückt. So, das heißt, Sachen, die ich cool finde oder so, wie ich oder wir Musik machen würden, wäre jetzt genauso Erfolg los oder semi-erfolgreich. Natürlich mit der neuen Reichweite wärst du da auch erfolgreicher. Nur was ist denn jetzt? Was sind denn 500.000 Streams? Ist ein Witz. Verdienst ja keine Kohle mit und ist total uninteressant. Und wenn ich mir dann einen Artist angucke wie Redman, und Redman ist in Deutschland dann nicht bekannt. Bei mir aus der Familie kennt niemand Redman. Die kennen alle nur Bowser oder irgendwie sowas. Dann zeigt mir das, dass unsere alte, gute Kultur so verwässert wurde, dass das nicht Hip-Hop ist. Das ist jetzt einfach nur noch Musik. Das ist Popmusik. Und dagegen dann anzukämpfen ist jetzt, wäre jetzt genau, ist genauso schwer wie früher. Würde ich mal so meine These, würde ich das mal so sagen. Wenn du jetzt Hardcore coole Musik machst, ist das kein Garant dafür, dass du erfolgreich bist. Ne, guck dir an, also der Hans Solo mit dem A-Team, der bringt eine LP nach der anderen raus. Alle im A-Team-Style, alle gut produziert, alle in Top-Vinyl, Doppelalbum, alles drum und dran. Trotzdem sehe ich den jetzt nicht in der Zeitung und in den Charts. Ne, das heißt, es würde sich, glaube ich, nichts ändern, weil wir, und da hätten wir, wären wir immer noch genauso wie 95. Wir haben auch 95 schon nicht die Musik gemacht, die Leute haben wollten. Also ich, ja, auch keine, 95 kein, hätte man die Möglichkeit gehabt, ja, mit einem Major-Label zu kooperieren und irgendwie, wenn man die Musik anders gemacht hätte, mit Sängerinnen und so, hätte man einen Deal bekommen. Hat man aber nicht gemacht, hat gesagt, fuck you, machen wir nicht, wir machen es so, wie wir wollen. Und das hätte man wahrscheinlich genauso jetzt gemacht. Von daher wären wir jetzt genau da, wo wir 95 waren. Hätten wir vielleicht auch 500.000 Streams auf dem Song, aber müssten trotzdem noch arbeiten gehen.
Ich persönlich bin ja, dadurch, dass ich in diesen, und du hast ja mit Fußball beschrieben, in ganz vielen anderen Welten auch über der Zeit unterwegs gewesen bin, immer so ein bisschen natürlich mit diesem kulturellen Herz, das in mir pocht, indem ich dann aber in anderen Welten auch gesehen habe, wie werden Dinge damit gemacht. Und dann differenziere ich für mich schon immer auch so, wo geht wer welche Route. Und ich kann musikalisch einen Bowser tauschen Namen aus, gibt es viele Beispiele von, auch sehen und verstehen, wo das hingeht, warum die, irgendwie freue ich mich immer darüber, dass der, nennen wir es mal positiv genannt, der Virus-Hip-Hop dann bis dahin geht, dass er auch den Pop und die anderen Elemente alle so ein bisschen infiziert, weil er halt so einen schönen Kern hat, der sich immer wieder reproduziert. Ich merke aber auch, und das ist das Interessante, dass das, was ihr hier gerade beschreibt, was die Kinder da vor der Bühne hatten, diese Wucht und Macht, die das Ganze in dir auslöst, so, das ist nicht massentauglich. Das wird's, glaube ich, auch ganz, ganz selten sein. Das funktioniert irgendwie mal mit einem gewissen Zeitgeist-Effekt. Also wenn ich mir ein Travis Scott Konzert, ich mache keine großen Fässer auf, nicht falsch verstehen, aber wenn ich dann sehe, wie welche Energie da oder beim Kendrick Lamar, was da für Energien entstehen, da merkst du schon, das hat eine ähnliche Ader, das ist eine andere Zeit und so, aber du merkst Energien, die nicht massenkompatibel sind und trotzdem massenkompatibel werden, aber im Kern geht das immer verloren. Das merke ich nämlich auch. Trotzdem, und das ist das Schöne, gibt es auch heute immer noch wieder diese kleinen Inseln. Ein guter alter Freund von mir heißt Laser P, hat gerade ein neues Tape rausgebracht, hat mir geschickt, ich höre das und denke mir, wer werdet ihr nicht kennen? Werden da draußen die Leute nicht kennen? Vielleicht werden sie ihn nie kennen, aber das ist egal, weil er macht etwas, von dem ich merke, wie es 100% aus ihm herauskommt. Und das ist das, was mich daran bis heute fasziniert, dass dann auch die Streaming-Zahlen egal sind und auch Kommerzialisierung egal sind. Und dann komme ich wieder hierher und höre mir Blitzmob die Organisation an und ich weiß, am 20.12. können sie alle zu euch kommen und zugucken. Und das ist irgendwie romantisch, wie es klingt, wichtiger, als das Ding jetzt nochmal in den Charts stattfindet oder so. Und das ist für mich dann irgendwie der Frieden, den ich damit finde, auch wenn ich die gleichen Probleme und vielleicht auch den Ärger, den du in der Faust hast. So, das heißt, ich verstehe das und trotzdem fühlt es sich am Ende an, wie es geht erstmal darum, was man macht. Könnt ihr versteht ihr, was
ich sehe das, möchte? Ich sehe das genauso. Wenn Gunshot als Crew noch auftreten würde und nicht leider einer von den Rappern verstorben wäre, hätten die bestimmt auch was Neues gemacht. Das hat mich gefeiert. Das würde ich auch jetzt noch feiern. Wenn die jetzt einen neuen Song rausbringen würden, der sich so anhören würde wie damals, würde ich abgehen wie irre. Ein super Beispiel ist zum Beispiel die neue LP von LL Cool J.
Ja.
Die ich gehört habe und zutiefst enttäuscht war.
Ja.
Die aber kommerziell erfolgreich ist, weil sie sehr eingänglich ist, sehr musikalisch, von sehr guten Musikern produziert, sehr perfekt, sehr modern, ist aber nicht meins. Ich habe mir die Platte geholt und habe sie extra nicht gehört, habe gewartet auf einen guten Moment. Weißt du, wo ich sage, okay, jetzt habe ich meine Ruhe, ich bin im Auto, ich fahre jetzt hier 500 Kilometer, jetzt mache ich mir die an und jetzt ziehe ich mir die rein und höre die und denk, ja, gut, ne, gemacht, ja, da, aber findet kein Song bei mir auf der Playlist statt. Und das ist halt eben das. Die Musik, die ist jetzt, die ist halt eben auch wirklich perfekt gemacht. Das sind ja auch richtig Musiker. Gehen wir noch ein letztes Mal auf Bowser. Der kann ja Klavier spielen, der kann ja alles. Ist ein richtig guter Typ. Ne? Ist halt eben nur nicht meins. So, und von daher werden wir da, hätten wir da die gleichen Probleme wie damals. Damals fand unsere Musik nur einen Bruchteil der Menschen gut und die würden das heute auch so finden. Und das ist auch am 20. so. Aber ich meine, wir machen ja echt viel Promo und mit ein bisschen Glück haben wir auch ein volles Haus im Zack, aber nicht in der Merkur-Arena. Weißt du, selbst wenn wir die alle abholen würden von zu Hause, würden wir die Merkur-Arena höchstwahrscheinlich nicht voll kriegen.
Weil irgendwie ist es auch egal am Ende.
Ist total egal. Das Zack ist ja auch ein cooler Laden, ist sogar viel cooler.
Ja. Ja. Du wolltest eben noch was sagen, Detlef?
Nee.
Nee.
Alles gesagt.
Habt ihr das Gefühl, weil das wir eben gerade drüber, oder ich ja so eine lange Rede gehalten habe, guckt ihr noch auf heute und seht ihr überall immer auch nochmal Quellen, die den gleichen Impuls haben, den ihr früher hattet? Egal, ob sie ganz weit unten im Keller sind, spürt ihr das Gleiche irgendwie in Künstlern, wenn ihr sie heute beobachtet?
Jetzt bezüglich Rap, richtig?
Richtig.
Ja,
ist auch ganz, vielleicht das gesamte Hip-Hop-kulturelle Gefühl, wenn ihr das seht. Gebt mir was, ich
ja,
will
also
wissen.
Ja, ganz klar, so Künstler wie Helikopter, DP, so, da spürt man das, wo die eigentlich herkommen. Die kommen aus den Hip-Hop-Wurzeln und das hört man auch. So, wir haben jetzt DP bei Pioneers of Hip-Hop in Heidelberg gehabt. Klar, das ist eine relativ junge Künstlerin, die startet voll durch. Trotzdem hat es perfekt reingepasst bei Pioneers of Hip-Hop. Pioneers of Hip-Hop ist ja gewidmet der ersten Hip-Hop-Generation und trotzdem hat eine DP da sehr gut reingepasst. Die ist da an dem Abend zusammen aufgetreten, unter anderem mit Cora E. und Tony L. Und das war da einfach sehr stimmig. So, und bei Pioneers of Hip-Hop vor im letzten Jahr war dann noch Helikopter, hat auch super gepasst. So, das
sind die richtigen. Es ist lustig, ich zitiere, wenn ich Leuten die Pi beschreibe, immer mit ihrer Zeile von irgendeinem Song vor ein paar Jahren. Ich rap mit Leuten, die dein Vater schon gefeiert hat. Und das bringt es kulturell auf den Punkt, wo sie herkommt und wo sie sich auch selber verortet. Ich weiß nicht, hast du noch, wenn du noch einen hast, Robert, gerne, gib dann doch dazu, was den Zeitgeist angeht.
Dass durch das 50-jährige Jubiläum von Hip-Hop vor 2 oder 3 Jahren, ist ja auch schon wieder ewig her, unheimlich viele nochmal so aufgerüttelt wurden. Also du siehst das jetzt auch dadurch, dass Schieber-Twins viel unterwegs sind mit der Cora, dass auch die Königsklasse viel mit Torch und Main Concept, dass viele Künstler aus unserer Generation und aus unserer Zeit dann doch noch so gefragt sind, dass die Konzertlocations füllen und eine gute Zeit haben und den Leuten was Gutes mitgeben. Und das finde ich halt eben weltweit betrachtet sehr schön, weil neben LL Cool J, wo ich finde, das Album ist ein Ausfall, gab's auch coole Sachen. Also ich finde zum Beispiel von Snoop Dogg das neue Album finde ich super. Ich finde von Redman das neue Album super. Ich finde die neuen Public Enemy Sachen super. Tough Two hat ein super geiles neues Album rausgebracht. Die sind also alle nochmal irgendwo wach geworden und haben sich nochmal wachgeschüttelt. Und du hörst da viel alte Wurzeln. Du hörst viel gute Musik, die du früher gehört hast. Die aber, und da kommt man auch wieder passend zu dem, was ich eben gesagt habe, kommerziell halt eben nicht so erfolgreich sein werden, weil die zu sehr an ihren Wurzeln sind. Mal von so Big Playern wie Snoop Dogg abgesehen, der ja im Grunde genommen machen kann, was er will mit dem Mikrofon und erfolgreich ist. Mhm. Ja, so, und das finde ich gut. Von daher macht mir Hip-Hop wieder mehr Spaß, als es davor die 10 Jahre gemacht hat, wo ganz, ganz viele Sachen, die rausgekommen sind, gerade aus Deutschland, überhaupt gar nicht meins waren, wo ich dann in der Ambient Electro Café Del Mar Welt abgetaucht bin und mit Hip-Hop mehr oder weniger nichts zu tun haben wollte, weil ich das ganz gruselig finde, was da rauskam an Musik.
Also ja, aber ich glaube, das Schöne ist, ja, Entschuldigung, mach mal, Detlef.
Ich finde, meine Einstellung ist, wenn du Ü40, Ü50 bist, alles cool, aber wenn du dann ganz verkrampft versuchst, die 18-Jährigen zu erreichen,
dann
ist das zum Scheitern verurteilt. Weil,
macht doch auch keiner, oder?
Ja, das gibt's schon.
Versuchen die schon. Ja. Es geht immer um neue Zielgruppen, es geht immer um.
Dann habe ich die glücklicherweise nicht gehört.
Die Realität. Nee,
das ist zum Scheitern verurteilt, weil die Jüngeren, die hören deinen Kram, wenn sie Bock drauf haben. Und wenn du dich denen so aufdrängst, so, das machen andere besser. Und vor allen Dingen, ist es einfach mal eine Tatsache, dass sich jüngeres Publikum von jüngeren Interpreten grundsätzlich erstmal angesprochen fühlt. Aber man muss einfach sein Ding machen und es findet sein Publikum. Das ist, und man wird, man, ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Jüngere dann doch auf einmal auftauchen und sagen, ey, feier ich ab, geil. Kann ich gar nicht von früher kennen, weil ich da noch gar nicht geboren war, aber geiles Ding.
Und ich glaube, ehrlicherweise ist das, was ich hier mit diesem schönen Gespräch bei uns auf der Plattform irgendwie erreichen wollte, das, was ihr wahrscheinlich in der Halle, in der ihr am 20.12. einen Abriss veranstalten werdet, wenn es sie danach dann nicht mehr gibt, Entschuldigung an dieser Stelle, dass es diesen Schmetterlingseffekt hat. Dass es einfach die richtigen Leute trifft. Ihr werdet da eine Horde alter Männer und vielleicht auch Frauen vor der Bühne stehen haben, die alle feiern, was sie vor 30 Jahren erzählen, sie waren schon dabei. Wichtig ist, dass da auch vielleicht eine kleine Handvoll jüngerer Leute sind, die davon inspiriert werden.
Da macht ihr doch gerade das supergeile Ticketverlosung. Also ihr habt doch die junge Zielgruppe gepachtet. Also vielleicht gehen die Tickets ja an jüngere Leute.
Also wichtig ist, dass es an die Richtigen geht. Das ist das Entscheidende.
Ja. Also uns haben auch schon junge Künstler hier aus der Umgebung gefragt, ob sie vorbeikommen können und so. Das freut uns dann auch. Also aber im Großen und Ganzen hast du natürlich recht. Ne? Also das war auch letztes Jahr schon so. Wir treffen da jetzt Leute, die du vor 30 Jahren gesehen hast, die sind dann jetzt immer noch dabei.
Das ist ja auch wichtig ist, dass die Jungen kommen und die wie so ein Schmetterlingseffekt ein bisschen von dem mitnehmen und vielleicht die gleiche Energie in die nächste Generation bringen. Denn das muss ich sagen am Ende des Tages, ich höre mir das an und man kann es einfach in die nächste Generation geben. Sie sollen sich's anhören, dann verstehen sie vielleicht ein kleines bisschen, was der Blitzmob ist und war, auch wenn er nicht auf Streaming-Plattformen stattfindet. Aber bei uns.
Ja, genau. Und das ist halt eben das, was heutzutage nicht mehr passiert. Du kannst es ja hören. Du kannst es dir ja besorgen. Du kannst jemanden finden, der die Platte hat, der dir die als MP3s schickt und so Geschichten. Aber das ist einfach, Musik ist von Spotify so kaputt gemacht worden, so überflutet der ganze Kanal, dass es zu leicht ist, an Musik ranzukommen. Es kostet nichts. Jeder hat eine Flatrate. Ich höre mir einen Song an und dann habe ich ihn wieder vergessen. Mich interessiert nicht, welcher Interpret das ist. Da ziehe ich mir mal einmal durch und dann ist gut. Und das war mal anders. Ich merke das bei mir selber. Ich habe da drüben alles stehen. Plattenspieler, Schallplatten, alles da. Du kannst es an der Hand abzählen, wann ich das letzte Mal die letzten 4 Jahre an den Schallplatten war. Weil es einfach so einfach ist, bevor ich meine Schallplatten durchsuche, gehe ich bei iTunes rein und suche es da, weil ich eh faul am Computer sitze. Und das wird sich, glaube ich, nicht mehr ändern.
Ich habe 3 Dinge zum Abschluss. Vielen Dank für eure Zeit. Das war mir total wichtig, dass wir hier gemeinsam dem Blitz noch mal ein bisschen Raum geben. Zweitens, viel Erfolg und ich wünsche euch alles Gute für dieses Event, diese Veranstaltung im Zack. Dass da wirklich die Menschen kommen, die es verdient haben, diesen Abend zu feiern, auf beiden Seiten, vor der Bühne und auf der Bühne. Und drittens, ein kleiner Wunsch, überzeugt verdammt nochmal die anderen davon, den Kram irgendwo verfügbar zu machen. Und wenn wir uns irgendwas einfallen lassen, aber man muss es die nächsten Generationen geben.
Ja, dann hake ich direkt bei 3 ein, finde ich tatsächlich auch. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie man das machen kann.
Also
Adresse vom Daniel und vom Mika.
Müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, ach du, da hänge ich ein bisschen mit dem, was du auch am Anfang gesagt hast. Einfach machen. Es gibt so viele Releases, von denen ich weiß, wo die Dinge nicht alle sauber geklärt wurden und es einfach so verschwimmt in dieser Welt. Woche kein Richter, kein Kläger. Und mehr sage ich nicht dazu, aber in diesem Sinne. Danke.
Ja,
danke.
Nico, also ich sag auch mal danke, dass du uns aus der Gruft holst. Und
für die Einladung,
würde mich freuen, möglichst viele am 20.12. in Düsseldorf im Zack zu sehen. Gibt noch ein paar Karten. Kommt vorbei, bringt den Leute mit.
Leute müssen sich beeilen, wenn sie
noch Karte. Ja, wird langsam eng, ne?
Ja, wir sollen noch eine Karte bekommen wollen. Ja, wird super. Wir freuen uns sehr drauf. Und vielen Dank für die Einladung.
Es war mir ein Fest, es war mir eine Ehre. Euch viel Erfolg da und das war Backspin 360. Bis zum nächsten Mal. Aber jetzt alle rein ins Internet, googeln, hört euch diese Platte an. Vorher rede ich nicht mehr mit euch da draußen, so viel ist klar. Also.
Der Blitzmob wird euch holen, ihr gottverdammten Seelen.
Ja. Punkt. Tschüss. Backspin.